Audio Visionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds.
Warum viele Filmemacher ganz große Angst haben vor Musik? Weil das auf so einer unterbewussten Ebene passiert. Ich kann jeden Dackel psychologisieren. Wenn ich einen kleinen Filmausschnitt habe, wo ein Dackel um die Ecke kommt und ich lege die Musik vom Weißen Hai drunter, ist es ein sehr böser Dackel. Aber dabei kommt er eigentlich nur um die Ecke. Und das in diesem kleinen Beispiel, das kann ich jedem nur empfehlen als lustige Abendbeschäftigung, kleine Filmausschnitte mit unterschiedlichsten Musiken. Es ist wirklich lustig und höchst erstaunlich.
Herzlich willkommen zu Audio Visionen, dem Podcast zu Film, Musiken, Sounds. Ich bin Anna Schürmer und habe heute die sehr große Freude, mit Martina Eisenreich zu sprechen. Hi Martina.
Hallo Anna.
Ja, das ist jetzt tatsächlich überhaupt keine Höflichkeitsfloskel, wenn ich meine besondere Freude betone, mit Martina Eisenreich zu sprechen. Und das hat tatsächlich verschiedene Gründe. Erstens fachlich. Martina Eisenreich ist definitiv eine der hierzulande erfolgreichsten Filmmusikkomponistinnen, nicht nur ihrer Generation. Vor allem aber gründet meine Freude darauf, dass wir eine persönliche, eine private Geschichte haben. Denn wir waren zusammen in der Schule im Musikleistungskurs und haben uns jetzt tatsächlich ziemlich lange nicht gesehen. Zum Glück ist die Musikwelt so klein. Und ich könnte doch noch mal einen kleinen fachlichen Grund hinterher schieben. Weil wir zusammen im Musikleistungskurs waren, weiß ich, dass Martina einer der musikalischsten Menschen ist, denen ich zumindest jemals begegnet bin.
Oh, das freut mich, Anna. Vielen Dank.
Lieblingsfilmmusiken.
Ich starte mit einer sehr einfachen Frage, die wahrscheinlich ziemlich schwierig zu beantworten ist. Martina, was macht gute Filmmusik aus und warum?
Also für mich ist das besondere Erlebnis von Filmmusik, wenn man spürt, dass die Tonebene wirklich sich anfühlt wie eine originäre dritte Dimension. Ich würde Filmmusik und Sounddesign gar nicht so sehr trennen, also sprechen wir einfach mal von der Tonebene. Und die Filmmusik ist deshalb besonders, weil sie künstlerisch gestaltet ist mit neuem Material, während ja die Tonebene ansonsten Dinge voraussetzt, die man durchs Visuelle in Bezüge bringt. Das heißt, es hat eine andere Art der Daseinsberechtigung als die Musik, die zusätzlich noch dazukommt. Aber am schönsten ist es für mich immer, wenn man das Gefühl hat, alles zusammen ist ein Raum. Also die Bilder, die Tonebene, die Musik, dass man nicht drüber nachdenkt, was höre ich jetzt für Musik, was sehe ich für Bilder, sondern eigentlich diese dritte Dimension, die entsteht, wenn das alles zusammenkommt. Und wenn man da reingezogen wird, dann ist für mich die Filmmusik gelungen. Dann ist es ein Gewinn, sie zu haben.
Die dritte Dimension zu erreichen. Fallen dir Filme ein, wo das besonders gut gelingt? Oder anders gefragt, in welchen Filmen hältst du die Musik für besonders gelungen?
Also ich würde ein Beispiel nennen, das mich völlig weggebeamt hat zu einem Zeitpunkt, als ich so ein bisschen am Überlegen war, ob Filmmusik für mich ein Bereich sein könnte als Komponistin. Weil wenn man sich jetzt als Komponistin sieht, dann geht Filmmusik ja immer sehr in den Bereich der Auftragsarbeit und man fragt sich nach der eigenen künstlerischen Identität. Und dann gab es den Film Matrix und da war ich völlig geflasht und weggebeamt, als ich da im Kino saß und gemerkt habe, wie sich das verbindet und wie es eine ganz eigene Ebene gibt, die aber diesen Film ausmacht, die den Raum des Films bestimmt. Und auch ein Erlebnis war zu sehen, was es für eine andere Art der Rezeption ist, plötzlich dieser Art von Musik. Das war zu einer Zeit, als auch Freunde von mir vielleicht nicht unbedingt sich neue Musiken angehört haben. Und ich war am selben Wochenende im Gasttag in einem Konzert von Penderecki, hat auch noch selber dirigiert. Und viele Leute sind in der Pause gegangen, weil sie sich was anderes erwartet hatten. Und dann saß ich in diesem Kino mit der Musik von Don Davis, die, würde ich sagen, doch Parallelen aufweist. Und ganz, ganz viele junge Leute, die sich ansonsten mit ganz anderer Musik beschäftigen, saßen drin und waren völlig hin und weg. Und dann habe ich gemerkt, was es bedeutet, wenn sich das so verbindet, das Visuelle oder auch eine Geschichte mit Musik verbindet, dass man beides einfach ganz anders bereit ist aufzunehmen und es eine andere Bedeutung bekommt. und eigentlich auch untrennbar miteinander verbunden ist, wie es im wirklichen Leben ja auch ist.
Dass man durch die Straßen läuft und ich sehe, was um mich herum passiert. Aber wenn ich aufmerksam bin, wenn ich meinen Ohren auch vertraue, da hört man ja sogar manchmal mehr. Also die Ohren können ja um Ecken herum hören. Vielleicht um nochmal nachzuhaken, was ist es genau, was dich da so geflasht hat? Bist du diesem Geheimnis auf die Spur gekommen, wann eine Musik das Publikum erreichen kann? Gibt es da irgendwelche handwerklichen Tricks oder ist das eine Intuition? Hast du da eine Idee?
Ich glaube, dass ganz viel Intuition ist und man lernt aber immer mehr, diese Intuition zu erklären. Für mich ist ganz wichtig oder der Schlüssel ist zu wissen, dass Musik und die ganze Tonebene immer über das Unterbewusstsein funktioniert, im Gegensatz zu allem, was man sieht. Darüber denkt man nicht nach, aber es versetzt einen sofort in körperliche Zustände. Als Filmkomponist spielt man damit, dass das Publikum das auch nicht weiß. Und da komme ich jetzt nochmal auf die dritte Dimension. Man sitzt eigentlich vor einem kleinen Bildausschnitt, aber erst wenn die Tonebene dazu kommt, öffnet sich der Raum. So als kleines Beispiel, wir sehen einen Menschen in einer Wohnung und dann gestalte ich dazu Hallräume. Ich sehe das und mein Ohr oder mein Gehirn weiß ungefähr, wie so ein Hallraum klingen müsste, wenn der Mensch durch die Wohnung geht. Und dann schraube ich an diesen Parametern der Erwartungshaltung und sage, nein, ich mache jetzt diesen Hall ein bisschen größer, als er eigentlich wäre. Und man schaut den Film und vielleicht kommt einem dann die Wohnung viel größer vor und der Mensch kommt einem viel einsamer vor, als er eigentlich wäre, nur weil die Hallräume nicht der Erwartung entsprechen, die man rein physisch aus seinem eigenen Erfahrungsschatz jetzt in dem Moment erwarten würde. Und deswegen geht es mir in allen Parametern, über die man nachdenkt als Komponist, immer über die Erwartungshaltung. Auch was eine Geschichte betrifft. Wo ist meine Erwartung und wo breche ich diese oder wo forme ich an der Stelle was anderes?
Du hast jetzt über diese Erwartungshaltung, über die Räume gesprochen. Welche Rolle spielt denn da die Stilistik? Ich meine, das ist ja anders wie in vielen anderen musikalischen Genres, die oft ja auch sehr unterteilt sind. Hättest du eine Idee, welche Rolle eben die Stilistik spielt oder welche Rolle spielt für dich die Stilistik?
Auch das ist immer eigentlich die Entscheidung der Geschichte, die wir erzählen und der Erwartungshaltung. Also auch damit kannst du Dinge ins Verhältnis setzen. Und ich glaube, sobald was Akustisches dabei ist, hat es immer was sehr Lebendiges. Und ist in den Momenten auch ganz wichtig. Was ich selber eigentlich nicht mache, ist Elektronik zu verwenden, wenn ich eigentlich was Akustisches erzählen möchte. Und für mich sind die Interpreten dabei auch ganz wichtig. Ich denke, die Komposition sind 50% und die anderen 50% sind die Interpretation. Also wer spielt es? Welcher Cellist spielt die Melodie und welche Seele gibt er dem mit? Das ist mindestens so wichtig wie die Melodie an sich. Genauso, wenn man eine Orchesteraufnahme macht, dann versucht man da einfach alles rauszuholen in diese Richtung oder man überlegt auch, welche Interpreten setzt man dafür ein. Es gibt ganz unterschiedliche Interpreten mit demselben Instrument für die unterschiedlichsten Stücke. Und auf einer ähnlichen Ebene betrachte ich die Elektronik, weil sie eben das nicht hat, weil sie eben nicht diese Lebendigkeit hat und die menschliche Interpretation, auch das ist ein ganz wichtiges Stilelement, das man dann braucht an gewissen Stellen.
Also man hat sozusagen so humane Agenten und auch non-humane Agenten, also Kälte und Wärme, mit der man spielen kann, wenn man Elektronik und analoge Musik irgendwie kombiniert.
Ja, und ich glaube, eine menschliche Seele in einem Klang ist auch immer so eine Art Ansprechpartner oder ein Gefährte, während alles, was elektronisch ist, man ist immer ein bisschen mehr alleine mit der Elektronik. Das hat auch eine ganz große Anziehungskraft auf mich als Klang, um den einzusetzen. Und oft sind es wirklich auch die Kombinationen, die man braucht.
Werdegang und Werk.
Ganz einfach begonnen, aber auch persönlich gefragt, wie wird man Filmkomponistin? Wie ist dein Werdegang in diesem Beruf, in dieser Berufung verlaufen?
Ich komme aus der Musik erstmal aus einem ganz einfachen Umfeld. Und zwar, ich bin ländlich aufgewachsen. Meine Eltern haben beide eher Volksmusik gehört. Nicht volkstümliche Musik, sondern so bayerische Volksmusik, würde ich sagen. Und mein Vater hat mir ein Akkordeon mitgebracht, als ich 4 war. Und da habe ich dann Akkordeon spielen gelernt und bayerische Volksmelodien. Und dann so in der Schulzeit habe ich dagegen ein bisschen rebelliert und habe Geige gelernt und habe mich der klassischen Musik zugewandt und bin dort in immer ausgefallenere Bereiche vorgedrungen, sodass ich dann irgendwann angefangen habe, klassische Komposition zu studieren, bin in der Avantgarde gelandet kurz und habe dort aber auch gemerkt, also es waren dann so zwei Welten, wo ich so ein bisschen am Rand stand. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe so ganz starke Wurzeln aus der Volksmusik und auch ein starkes Gefühl dafür, was Musik für Menschen bedeuten kann, was auch die Liebe zu Musik ausgemacht hat. Und auf der anderen Seite konnte ich sehen, welche Flügel es gibt, wenn man sich in experimentelle Bereiche begibt. Und trotzdem gab es so einen Moment, so mit 14, 15, wo ich nicht genau wusste, wo mein Platz ist. Und dann gab es immer wieder so Erlebnisse. Als ich 11 war, habe ich Edward mit den Scherenhänden gesehen im Kino, mit der Musik von Danny Elfman, die virtuos war und das große klassische Orchester bedient hat und trotzdem so kreativ und nah an den Menschen und diesem Film so eine ganz eigene Ebene, eine ganz eigene Welt gegeben hat. Und da bin ich zum ersten Mal hängen geblieben und habe angefangen, Filmmusiken näher mir anzuschauen. Und was für mich auch eine große Erleichterung war, war dieses Gefühl, dass dort die Genres aufgehoben sind und alles erlaubt ist, was dazu dient, die Geschichte zu erzählen und neue Räume zu öffnen. Das fühlt sich an, als hätte man geträumt und hat irgendwie ein unterbewusst intuitives Bild und dann muss man das jetzt rückwärts wieder zusammensuchen, was man da eigentlich geträumt hat. Das ist die Kompositionsarbeit. So fühlt sich's an und das zieht mich so in den Bann, dass ich das immer wieder machen möchte. So. Und ich denke gerade so in den letzten 20 Jahren ist es immer wichtiger geworden, dass man als Komponist und auch als Filmkomponist so eine ganz eigene Sprache, eine eigene Handschrift hat und auch die Daseinsberechtigung sich darin begründet, dass man sagt, was bin ich, was macht mich aus als Musiker, was ist meine Stimme, was ist mein Sound. Und deswegen würde ich heute, wenn junge Leute, junge StudentInnen mich fragen, wie werde ich Filmkomponistin, dann rate ich immer zuerst dazu, auch die eigene Geschichte auszubauen, so gut es geht, und sich zu überlegen, wer bin ich, wie klinge ich und was hebt mich von anderen ab, wo habe ich wirklich was zu erzählen, also wo ist auch meine eigene Tiefe, meine eigene erzählerische, persönliche Tiefe und wie drückt sich das aus?
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, weil man ja manchmal in dieser aktuellen Welt so das Gefühl hat, die Dinge kommen von der Stange, das wird alles immer vereinfacht, die digitale Technik ermöglicht uns, dass jeder so in seinem kleinen Studio was produzieren kann. Und ich meine, das ist einerseits ja die technische Ebene, ich glaube aber wirklich auf künstlerischer, auf inhaltlicher, auch auf diskursiver Ebene. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung, so einen sehr eigenen Weg gegangen zu sein, der eben nicht an diese großen Themen unbedingt angeschlossen hat, sondern der individuell war, der von Interessen geleitet war, der das einem ermöglicht, eine eigene Stimme zu entwickeln, die wahrscheinlich die Voraussetzung ist, irgendwas sagen zu dürfen. Am Ende auch, was möglicherweise sowas wie eine Substanz hat.
Ich glaube auch, was wir jetzt heute sind, alle miteinander auf der Welt, jeder hat Zugriff zu allem. Und das ist zum einen sehr schwer für jeden, also ob ich jetzt Musik konsumiere oder mich auf künstlerische Art damit beschäftige. Und auch egal, ob es jetzt um Input oder Output geht, ja, ob ich mir Musik anhöre oder ob ich welche erschaffen möchte. Es ist auf der einen Seite sehr schwer, dass alles zugänglich ist und dass so ein unfassbarer Output an Musiken jeden Tag, jede Stunde veröffentlicht wird. Man hat gleichzeitig Zugriff, man könnte die Musik von jedem kleinen Quadratmeter Erde sich anhören und recherchieren. Es ist alles zugänglich, alles offen. Und auf der anderen Seite ist es auch ein riesengroßes Geschenk. Und ich glaube auch, dass das im Moment der Geist ist, der überall herrscht, ja, dass einfach alles eine Berechtigung hat und dass es auch beim Komponieren, ja, von Komponere zusammensetzen, dass es darum geht, sich zu bedienen. Und ich glaube, in anderen Strömungen, in anderen kulturellen Strömungen, ich nehme jetzt mal was ganz Leichtes, ja, nehmen wir mal die Küche. So, wie isst man heute? Wie isst man auf der Welt? Was macht ein Sternekoch? Man bedient sich und man sucht nach reizvollen Kombinationen. Man sucht nach interkultureller Begegnung, was ja auch menschlich ein ganz wichtiger Aspekt ist, sich gegenseitig zu inspirieren, zu faszinieren und gemeinsame Bezüge und Unterschiede zu finden. Und Ich denke, dass es irgendwann aufhören muss, sich zu überlegen, was war noch nie da, weil inzwischen weiß jeder, alles war da und jeder kennt alles, jeder hat Zugang. Jetzt geht es um andere Dinge und auf der anderen Seite ist es so, dass jeder von uns eine eigene Geschichte hat und etwas zu erzählen hat. Und ich selber bin da immer wieder auch bei den Interpreten gelandet und auch bei eigener Interpretation. Und da sind Pausen und Klangerzeugung ganz, ganz wichtig. Und dann merkt man manchmal, wie wichtig die Stille ist im richtigen Moment und wann man wieder anfängt zu sprechen. Und wie wichtig es ist, wie ein einziger Ton geführt ist auf einer Geige, wo ich vielleicht sehr lange nur einen Ton spiele, aber der entwickelt sich von dem Moment, wo ich erzähle, wie beginnt dieser Ton, wie entwickelt er sich und wo verschwindet er wieder, verschwindet er oder endet er ganz bewusst. Das sind ganz, ganz viele sehr kleine Entscheidungen, die aber am Ende dafür sorgen, dass sich beim Kinopublikum die Haare aufstellen oder auch nicht.
Jetzt haben wir schon ganz viel allgemein über Filmmusik, Filmmusikkomposition gesprochen, aber noch gar nicht so konkret eigentlich auf deine. Uns wäre vielleicht mal der Zeitpunkt gekommen, zu fragen, was ist für dich deine eigene liebste Filmmusik, die du komponiert hast? Wo ist es dir gelungen, die Haare beim Publikum sich aufstellen zu lassen?
Meine liebsten Arbeiten sind immer Arbeiten, wo ich ganz, ganz früh im Projekt bin und nicht erst später dazu komme und dann vielleicht noch ein bisschen illustrieren kann mit meiner Musik. Und ich habe zwei Regisseurinnen, mit denen ich unheimlich gerne arbeite. Das eine ist Axel Ranisch, der Opernregisseur ist, Filmregisseur. Und wir haben beispielsweise ein Experiment gemacht. Wir haben eine Sinfonie geschrieben. Also ich habe von ihm zwei Seiten symphonisches Programm bekommen. Eigentlich, genau genommen, war es eigentlich nur eine DIN A4-Seite. So ein kleines symphonisches Programm. Begann mit den Worten: Das Grauen der Welt erwacht, in Klammern 15 Sekunden. Und so hat sich das durchgezogen über dieses eine DIN A4-Blatt. Dann habe ich mich ein paar Wochen zurückgezogen und habe geschrieben mit Bleistift und Partiturpapier, kein Studio. Dann sind wir damit zur Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gegangen. Die haben das aufgenommen an zwei Tagen. Dann ist der Axel in den Schwarzwald gefahren, hat einen Tatort gedreht, hat den Schauspielern die Musiken vorgespielt, hat die Schauspieler improvisieren lassen. Auch die Schauspieler wussten nicht, wer der Mörder sein wird. Selbst der Mörder selber wusste es nicht. Also erst am Ende des Films dann. Also es lief alles entlang der Musik und die Musik war Stimmungsgeber, Tempo, Taktgeber. Und am Ende haben wir auch den Tatort auf diese Musik geschnitten. Das ist so ein Extrembeispiel, was natürlich sehr, sehr großen Spaß gemacht hat.
Zu diesem Tatort, ich habe den gesehen damals, der hieß Waldlust. Vielleicht ist Tatort so ein bisschen die letzte Bastion, wo die Leute sich Sonntagabend 19:45 von Fernseher setzen. Man hat dann immer da diese Melodie von Klaus Doldinger zum Einstieg. Die ist einfach vielleicht sowas wie ein Weltkulturerbe geworden.
Genau.
Aber dazwischen ist eben der Raum. Und ich glaube, das nehmen diese Leute, die jede Woche diese Serie schauen, eben durchaus wahr, wie die unterschiedlich gestaltet wird. Und ich weiß auch, dass bei diesem Waldlust gab extrem viele Reaktionen. Vielleicht kannst du da mal kurz was dazu erzählen, was dich da erreicht hat, weil das ja schon eine sehr experimentelle Machart war.
Der Film hat sehr polarisiert und das ist ja aber auch das Großartige. Ich finde es auch so großartig, dass ein öffentlich-rechtlicher Sender, das ist eine unheimliche Macht und es ist ein Kulturereignis jeden Sonntag, auch sowas Verbindendes, wo man weiß, auch wenn ich jetzt ganz alleine irgendwo in einem Hotelzimmer sitze, weit weg von allen, die ich kenne. Aber ich weiß, die ganze Welt schaut jetzt Tatort. Und dass dann diese Diskussionen ausbrechen in der Kneipe, aber auch auf Facebook, in den sozialen Medien, alle diskutieren, das finde ich ganz wunderbar. Und ich finde auch toll, dass es vielleicht einer der letzten Programmpunkte, wo man auch die Möglichkeit hat, an so ein großes Publikum so ein vielfältiges Programm hinauszuschicken. Und dass man diese Möglichkeit wahrnimmt, finde ich einfach großartig.
Du hast gerade was gesagt, also dieses, der hat es ja polarisiert. Ich denke, das ist ein Ausweis für künstlerische Qualität auch oft. Also das ist so ein bisschen so eine Plattitüde, ein Klischee, was man aus dem Bereich der experimentelleren Musik besser kennt, wo es ja immer darum ging, Skandale zu provozieren und dann hat man was geschafft, dann hat man Innovation erreicht. Was aber, glaube ich, tatsächlich allgemeiner gilt, ist, Leute so ein bisschen zu verstören, aufzustören, sie ein bisschen aufzurütteln und gerade eben aus ihrer kleinen Blase rauszuholen. Einfach eine kleine Störung drin zu haben, die einen vielleicht mal kurz ein bisschen wegrückt von dem normalen Empfinden. Das ist, glaube ich, Kunsterfahrung.
Freistil.
Gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Das ist zwar jetzt irgendwie ein harter Bruch, aber vielleicht auch gar nicht. Ich habe das hier überschrieben mit feministische Perspektiven und ich weiß auch nicht, ob das für dich irgendwie eine Rolle spielt. Mir kommt es aber schon vor, dass gerade die Musikszene halt schon auch eine ziemlich männlich dominierte Szene ist, vor allem in der Geschichte natürlich. Und deswegen finde ich schon, ist das ein Thema, was man bedenken sollte, wo man ein Ohrenmerk drauf haben sollte vielleicht. Und deswegen die Frage, hast du das Gefühl, dass deine Karriere irgendwie anders verlaufen wäre, wenn du ein Mann bist? Spielt das eine Rolle, dass du eine Frau bist?
Ja, auf jeden Fall. Da musste ich auch viel lernen. Also ich würde jetzt so rückblickend sagen, dass ich da schon oft auch sehr naiv dran gegangen bin. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass es sogar ein Vorteil ist. Und zu gewissen Teilen ist es auch ein Vorteil. Es ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich war da immer auch stolz drauf und dachte, ja, klar. Und jetzt rückblickend, das würde ich jetzt mittlerweile eigentlich als das Wichtigste bezeichnen, wie unreflektiert ich da teilweise selber war. Also ich würde es mal so beschreiben, man kommt so als kleines Kind, vielleicht in der musikalischen Früherziehung mit 3, 4 Jahren, in die Musikschule und da hängen lauter Gemälde von den großen Komponisten, das sind alles Männer. Und man denkt ja noch nicht drüber nach, aber es wird einfach alles eingepflanzt. Ja? Das ist dann die Eichung, die man so hat. Es gibt diesen Geniebegriff des Komponisten, der ist komplett männlich konnotiert und man denkt nicht weiter drüber nach. Und dann gab es diese Phase, wo ich früh sehr erfolgreich war, als junges Mädchen schon in unterschiedlichen Bereichen und ich war immer ganz freudig und euphorisch. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, ich würde mal diesen Vergleich aufmachen, wie so ein Pinguin, der bei den Bergtigern mitmachen darf, weil er klettern gelernt hat. Ja, so, ich bin ein Pinguin, aber ihr schaut mich, kann super klettern und alle sagen, boah, schau mal, ein Pinguin und die kann super klettern, toll, ganz toll, finde ich super. Und das ging ganz lange so weiter. Und jetzt rückblickend weiß ich, dass in vielen Verhandlungen, in vielen Präsentationen, wo ich auch über mich gesprochen habe oder wo ich auf Menschen getroffen bin, ich selber mich als Pinguin präsentiert habe und mich selber auch so gesehen habe. Und das würde ich wirklich allen kommenden Generationen wünschen, dass das aufhört und dass man dass man nicht sagt, toll, toll, dass es geht, sondern dass gar keinen Unterschied mehr gibt.
Ja, eine Selbstverständlichkeit herzustellen und vielleicht kann man ja so ein bisschen anschließen, so, jetzt wird ja gerade extrem viel diskutiert, Gendersprache und sowas, die ja auch sehr polarisierend aufgenommen wird. Gleichzeitig steckt da natürlich halt dieser Sprechakt, wie das ja immer benannt wird. Wenn du halt nur männliche Komponisten auf den Bildern einer Musikschule siehst und wenn es immer der Komponist heißt und du nur Männer hörst, da setzt sich ja was fest in den Köpfen. Insofern glaube ich schon, dass man da eine Form von Sprachregelung auch finden muss, die das überhaupt erst selbstverständlich machen kann. Und da vielleicht viele sagen ja, die Musik ist auch eine Sprache. Gibt es sowas wie eine weibliche Note? Gibt es so eine Art Gendern auf der Ebene der musikalischen Sprache? Schwierige Frage, aber vielleicht fällt dir was dazu ein.
Ja, die Idee habe ich oft auch schon in meinem Kontext gehört. Ich habe schon oft gehört, gerade wieder von einer Regisseurin, die gesagt hat, mir gefällt das so gut, weil das ist so eine weibliche Musik, die du machst. Und ich weiß es nicht, muss ich sagen. Ich werde auch sehr, sehr vorsichtig, weil das ganz sicher auch davon kommt, dass wir zumindest in unserer Generation immer noch woher kommen, wo du vielleicht als Frau immer noch andere Strategien hast in allem, was du machst im Leben. Und wenn jetzt zum Beispiel behaupte, dass bei männlichen Komponisten oder auch in anderen Gewerken Regie, Produktion, wie auch immer, dass Frauen vielleicht mehr im Prozess denken, dass Frauen mehr im Team sind und dass bei Männern vielleicht alles etwas zielorientierter, etwas fokussierter abläuft, dann ist das, denke ich, eher was, was einfach noch auch aus diesen Rollenbildern kommt und was eigentlich auch schleunigst aufhören sollte.
Und weil dann wahrscheinlich genau das passiert, was du mit deiner Geschichte mit dem Pinguin gerade erzählt hast, wenn man sagt, oh, das hat ja eine weibliche Note, dann springt der Pinguin ja schon wieder durchs,
genau,
durchs Bild.
Genau.
Ja, und es zeigt, glaube ich, auch, dass der filmische Raum einfach auch ein Machtraum am Ende ist. Also das ist ganz interessant. Das ergibt sich so ein bisschen aus dem ganzen Gespräch. Du hast eigentlich Macht, indem du Komponistin bist und die Wirkung bestimmen kannst, aber du bewegst dich wiederum in einem viel größeren Machtraum, der von irgendwelchen Institutionen gesteuert wird und der ja dann auch über Produzenten, wer vergibt die Gelder. Also ein ziemlich komplexes Konstrukt, in dem wir uns da bewegen.
Das stimmt. Unter Komponistinnen ist gerade der Filmmusikberuf auch so umstritten, weil man natürlich diese Macht auch nicht wirklich ausleben kann in den meisten Fällen, sondern weil gerade der Kompositionsauftrag da so sehr im Vordergrund steht. Und das ist einerseits schwierig für viele Künstler, weil man sehr weisungsgebunden ist. Und im besten Falle ist es eine Teamarbeit. Also man muss es, glaube ich, lieben, dass man gemeinsam ein Gesamtkunstwerk schafft.
Wagner winkt uns hier auch noch, wenn man Gesamtkunstwerk hört. Genau. Aber klar ist Film im Prinzip dieses Multimedium vielleicht. Das teasert jetzt schon so ein bisschen das letzte Kapitel an.
Zukunftsmusik.
Wenn ich frage, gibt es allgemein ein Thema, über das du gerne sprechen würdest, aber vielleicht auch wirklich auf deine eigenen Projekte gedacht? Was erwartet uns denn von dir ganz persönlich in nächster Zukunft?
Ich denke, so im Hinblick auf das große Ganze, man hängt ja doch immer mit dem Kopf so in den Projekten, die gerade aktuell sind. Und die verändern sich natürlich immer weiter, aber ich hänge schon noch oft mit in Gedanken in der Frage, wie sich das alles weiterentwickeln wird. Und gerade auch so die Thematik der künstlichen Intelligenz, merke ich, dass mich das in letzter Zeit ganz, ganz oft einfach immer wieder einholt, was auch immer die Frage nach der Daseinsberechtigung gibt. Und ich glaube, in diesem Kontext, dass Musik immer leichter herstellbar ist und auch gerade gewisse Vokabeln einfach da sind und in Zukunft auch einfach KI-gesteuert abrufbar sind, ist, glaube ich, der Mensch immer wichtiger. Und ich glaube, gerade da wird es dann hoffentlich dazu kommen, dass man Genregrenzen einreißt und sich immer mehr wieder auf das eigene, auf die eigene Person konzentriert und immer wieder dort landet, was man selber eigentlich zu erzählen hat.
Also wenn man die Frage wirklich nach der Zukunftsmusik stellt, das ist ja eigentlich immer eine schöne Frage, weil Zukunftsmusik ist eine Metapher geworden für alles, was irgendwann in der Zukunft passieren wird, was wir vielleicht möglicherweise schon erahnen, aber nur imaginieren können. Wir wissen nicht, ob es eintritt oder nicht. Das finde ich einen extrem schönen Begriff. Und dass du da jetzt KI und so ansprichst, gerade mit Blick auf das Handwerk der Komposition. Also ich meine, Musik wird doch immer als humanistisch dargestellt, seit Beethoven eigentlich. Und es stellt sich ja wirklich die Frage, wenn jetzt da plötzlich so non-humane Agenten kommen, und es gibt ja schon, es gibt ja Kompositionsprogramme, die auf Basis von irgendwelchen eingespeisten Daten wie Beethoven ein bisschen komponieren können. Es muss sich ja wirklich die Frage stellen, wo kommen wir da als Menschen hin? Vielleicht müssen wir auch ein bisschen was von dieser menschlichen Hybris abgeben und sagen, wir befinden uns in einem Universum, wo der Mensch nicht mehr unbedingt nur der Primus inter pares ist. Und das macht ja dann auch was mit der Kunst, aber kann das ja auch sehr spannend sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und also den Vorteil, den ich sehe, ist, dass es uns eigentlich wieder zurückwirft. Und ich glaube, die KI wird auch diesen Begriff des Handwerks ersetzen. Die Diskussion gibt es ja schon sehr lange. Also als ich bei Acker studiert habe, da hat er sich immer gerne darüber beschwert, dass man als junger Komponist, junge Komponistin heute nicht mehr kopieren muss. Ja, man muss keine Werke mehr abschreiben und dann kennt man die Werke nicht. Und das Erste, was er damals auch ausgesprochen hat, war das Verbot, mit Computer zu arbeiten. um diesem Copy-Paste- und Trial-and-Error-Verfahren zu entkommen. Und es war auch in den Schneideräumen früher so, man konnte nicht einfach mal kurz was hin und her schieben und schauen, wie es funktioniert. Man musste einen Plan haben und dann hat man die Schere in die Hand genommen, hat geschnitten. Und ich glaube, dass sich da auch in den letzten 30, 40 Jahren der Kunstbegriff und die Art, künstlerischen Output zu geben, komplett verändert hat. Und auf diesem Weg wird sich das weiter verändern. Und ich glaube aber eher, dass sich der Kreis bald nochmal schließt, weil die KI das alles so ad absurdum führen wird, dass man am Ende wieder bei was sehr Menschlichem landet und auch bei einem ganz tiefen Aspekt des Kunstbegriffs, der vielleicht tiefer ist als all das Handwerk, das immer wieder im Gespräch ist, wo es wirklich darum geht, was treffe ich für eine Aussage und auch um Gefühl für das Gegenüber und was möchte ich den Menschen mitgeben. Das wird immer wichtiger werden und darauf freue ich mich eigentlich.
Das war Audiovisionen, der Podcast zu Film, Musiken, Sounds. Heute habe ich die Ehre gehabt und die große Freude, mit Martina Eisenreich zu sprechen. Und ich bin Anna Schirmer. Ciao, Martina.
Vielen Dank, liebe Anna. Es war eine sehr große Freude. Bis bald.